Willkommen im Orbit, heute 13 Stunden alles um Literatur. Mit von dieser Partie sind die literarischen Trabanten, die Eva, der Alain, der Robert und ich, der Simon. Wir besprechen heute das Buch «Der Vampir von Ropka» von Jacques Jesse. Weil das Buch so kurz ist, geben wir euch noch einen heissen Lesetipp für die kalten Tage. Alain, Hand aufs Herz, wie viele Autoren aus der Romantik kennst du?
Man kann überlegen. Aus der Welschen
Schweiz. Mir geht es gleich an. Mir geht es genau gleich. Zeit, dass wir uns einem weltschweizerischen Buch widmen und so den literarischen Röstigraben überwinden. Der Jacques Jesse ist einer von den bekanntesten noch lebenden Westschweizer Schriftsteller. Er ist mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet worden. Er lebt heute, 74-jährig, im wattländischen Haut-Jorat in Ropka beim Friedhof. Der Vampir von Ropka gibt die schauerlichen Vorfälle wieder, die im Jahr 1903 in der Gegend von Ropka tatsächlich passiert sind. Ich lese jetzt den Anfang von diesem Buch vor. Ropka, im wattländischen Haut-Jorat 1903. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Land der Wölfe und der Abgeschiedenheit. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht zu erreichen. 2 Stunden von Lausanne auf einer Anhöhe oberhalb der von dichten Tannenwäldern gesäumten Straße nach Bern. Die Häuser liegen oft weit verstreut in Einöden, die von dunklen Bäumen umschlossen sind. Enge Dörfer mit geduckten Behausungen. Neue Ideen dringen nicht bis hierher. Die Tradition lastet schwer. Moderne Hygiene ist unbekannt. Geiz, Grausamkeit, Aberglaube. Es ist nicht weit bis zur Grenze nach Freiburg, wo die Hexerei üppig sprießt. Man erhängt sich leicht in den Bauernhöfen des Haut-Jorat, in der Scheune, an Dachbalken. Man hat eine geladene Waffe im Pferdestall oder im Keller. Unter dem Vorwand, auf die Jagd zu gehen oder zu wildern, hortet man Pulver, Schrotkörner, schwere Fallen mit eisernen Zähnen, am Bettstein geschliffene Klingen. Die Angst geht um. Nachts spricht man Gebete zur Geisterbeschwörung oder Teufelsaustreibung. Man ist protestantisch bis auf die Knochen, bekreuzigt sich aber, wenn die vom Nebel gezeichneten Ungeheuer auftauchen. Mit dem Schnee kommt auch der Wolf zurück. In dieser beklemmenden, düsteren Gegend passiert im Winter 1903 ein schreckliches Verbrechen. Das Grab von der jungen, verstorbenen Rosa Giron wird aufgebrochen und der frische Leichnam missbraucht, zerstückelt und teilweise aufgegessen. Nachricht von dieser Tat verbreitet sich rasch. Zeitungen im ganzen Land ja selbst über sie berichten und kommentieren. Die Menschen sind erschüttert. Eine kollektive Erregung und ein gieriges Erschauern erfasst die Leute. Die Angst geht um. Niemand fühlt sich mehr sicher von diesem Vampir von Ropka. Man wird Messer und behaltet die hübschen Töchter im Kämmerli. Überall meint man das Böse zu erkennen zu haben. Der Störmetzger, die Bestie. Nein, der Medizinstudent, der Widerling. Oder auch doch der Totengräber des Scheusal. Doch kein Verdacht wird durch die polizeilichen Untersuchungen erhärtet. Unterdessen trinkt der Vampir weiter Blut. 2 weitere Gräber von jungen Frauen werden auf abscheuliche Art geschändet. Im Mai 1903 wird der Knecht Charles Augustin Favès verhaftet. Man hat ihn in Flagranti im Stall gesodomiert gehabt. Über Monate hat er auf brutalste Weise Tiere von seinem Meister missbraucht. Der Favès ist 21, hat einen seltsamen, kräftigen Körper, eine fliehende Stirn, ist lasterhaft, wortkarg und ein Alkoholiker. Das ganze Land schnauft auf. Allen ist klar, das ist der Vampir. Das muss er sein, der Unmensch. Der Professor von der Medizinischen Fakultät Lausanne, ein angesehener Psychiater, kommt aber zu einem anderen Schluss. Er sieht den Favès in erster Linie als Opfer, der ohne Liebe in einem verelendeten Elternhaus aufgewachsen, später von seinen Pflegeeltern misshandelt und missbraucht worden ist. Ein Sonderling, ein Verstörter, einer, der seine Wut und Trieb an dir reagieren. Doch kennen, wo Menschen zerstückelt und auffrisst, so der Psychiater. Dank dem Gutachten vom Arzt kommt der Favès bald auf freien Fuß. Doch der vermeintliche Vampir ist gleich wieder im Gefängnis, weil er eine Witwe hat vergewaltigt. Jetzt kann auch der Psychiater ihn nicht mehr schützen. An Faves wird der Prozess gemacht. Er wird für schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 12 Jahren wird der Faves aufgrund guter Führung entlassen. Er schafft 9 Jahre als Sau- und Kuhhirt. 1915 entweicht er über die französische Grenze und meldet sich als Kriegsfreiwilliger in Fremdenlegion. Dort kämpft er an Seite von Blaise Saint-Jean, einem Schweizer Schriftsteller und Abenteurer, gegen die Deutschen. Bald darauf stirbt der Charles-Auguste Savet im Krieg. Der Zufall will, dass der vor Gesellschaft Verstoßene, vermeintlich Leichenschänder, als Held stellvertretend für Millionen von gefallenen Soldaten und am Arc de Triomphe eingemauert wird. In kurzen, starken Sätzen erzählt der Chessé auf 96 Seiten die Schurgeschichte. Der Zählstimm ist wechselnd, mal im Ich und dann wieder im Wir. Das Buch ist packend und verwirrend. Die Geschichte handelt vom Tod, Begierde und von Sex und von der ambivalenten Reaktion, die so ein unvorstellbares Verbrechen in den Menschen auslöst. Soweit meine Zusammenfassung. Kurze Runde. Wie ist es gegangen bei der Lektüre von diesem kurzen Buch? Eva?
Ja, also ich habe ein durch und durch schauderhaftes Buch gefunden. Die Geschichte wird sehr gnadenlos erzählt. Und man kommt das Bild über, wie sie in diesen Dörfern ausgesehen hat, zu einer Zeit, wo, glaube ich, einfach nichts Gutes auf dem Land passiert ist. Wo die Leute geschlagen worden sind, wo Angst geherrscht hat, wo Kinder missbraucht worden sind, wo Tiere missbraucht worden sind. Und wo man alles unter dem Deckmantel von der Skiheiligkeit bewahrt hat. Einmal mehr, furchtbar.
Also die haben sich Nackenhaar gesträubt, hä?
Definitiv.
Alle?
Ja, was Eva furchtbar gefunden hat, hat mir furchtbar gut zugesprochen. Nein, man sagt, der Sprung über den Röstigraben hat sich gelohnt bei dem Buch. Der Autor ist ausgezeichnet und den Namen habe ich noch nie gehört vorher, obwohl er seit glaub, 40 oder 50 Jahren jedes Jahr ein Buch rausgibt. Ist unglaublich gut geschildert und kompakt und ohne Durchhänger. Auch das Buch von A bis Z fesselt und wo man wünscht, dass es eigentlich noch weitergeht, aber wo dann auch den Abschluss findet. Und jetzt für mich persönlich so ein kleines Lesejahrbuch 2008.
Robert, und dir?
Ja, also mir ist nicht so, ich bin nicht so glücklich mit dem Buch. Also ist ja nicht das erste Buch, wo so ein bisschen in dieser rauchen archaischen Welt spielt, also wo wir jetzt auch die Lesejahr besprechen. Es ist mir jetzt für den Stoff, wo das beschreibt, ist mir jetzt fast ein bisschen zu mager rausgekommen. Es ist sehr, sehr kurz. Also wirklich 100 Seiten. Man hat es schnell gelesen, in 2 Stunden. Ich hätte mir gewünscht, dass dort noch ein bisschen mehr in die Tiefe gegraben worden wäre. Ein bisschen die Charaktere noch ein bisschen besser gezeichnet gewesen wären. Rein vom, ja klar, es ist, recht starke Geschichte, also heisst, stark von den Bildern her, also der Autor ist da nicht zimperlich mit relativ detailgetreu die Untaten zu beschreiben. Manche mag das abschrecken, manche finden das noch eindrücklich. Für mich selbst persönlich, ja, ist teilweise ein bisschen too much gewesen.
Eine spannende Ausgangslage von Ablehnung über so ein Gespalten, über Begeisterung. Wir bleiben dran, ab diesem Stück Musik. Zurück im Orbit, wir 4 von den Leseohren stehen auf Literatur. Bis 9 Uhr dreht sich unser Gespräch um Bücher. Im ersten Teil besprechen wir das Buch «Der Vampir von Ropka» von Jacques Chessé. Im zweiten Teil gibt es heisse Tipps für die kalten Tage, heisse literarische Tipps natürlich. Okay, ja, das Buch spielt vor 100 Jahren im Haute Jura. Was ist das für eine Gegend? Wie wird die beschrieben? Eva?
Ja, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Es ist irgendwo im Wattland, wenn es mir recht ist.
Also stimmungsmässig, oder? Also es ist im Jura, im Wattland.
Ja, also es ist ein kleines Dörfli. Es sind verschiedene kleine Dörfli. Man ist also in einer kleinen Gemeinschaft. Dann geht es ein paar Kilometer bis zum nächsten Ort. Es ist Winter, also vielleicht habe ich einfach das Gefühl gehabt, wie es draussen geschneit hat. So ein bisschen abgeschnitten von der Welt. Irgendwo, wo die Zeit ein bisschen stehen geblieben ist.
Das klingt relativ harmlos. Anna, hast du auch so ein hinterwälderisches Gegend im... hast du dir vorgestellt, oder?
Ja, ich habe es eigentlich recht harmlos vorgestellt. Es ist ein kleines Dorf, wo wahrscheinlich unglaublich zurückgeblieben ist, auch in die Zeit, wo es spielt, um 1900. Sehr idyllisch, wenn man sicher Tag durch hat, wird durchfahren. Aber sehr, sehr, sehr zurückgeblieben und die Leute sind ausschließlich wahrscheinlich in der Unterschicht anzutreffen, also weit weg von dem, wo wir uns begegnen. Und es ist wahrscheinlich so etwas rauche Leben vom Land, wo jeden Tag ums Überleben kämpft, wo es kein Schleck ist. Und es ist, glaube ich, zwischen Fribourg und Lausanne, irgendwie dort im Niemandsland, wo man auch als Deutschschweizer sehr, sehr schlecht kennt und sehr schlecht kann einordnen, was das dort für Leute sind. Sehr protestantisch, glaube ich. Es sind ja keine Kreuze mehr rum, die haben dann wieder aufgestellt. Und wir haben ein Foto da auf dem Buchtitel, so mit einem kleinen verschneiten Friedhof. Sicher eine sehr schöne Gegend. Sicher eine sehr schöne. Also, würde ich sofort für eine Velotour dort hin gehen, ein bisschen campieren und
so. Also, es erstaunt mich, dass ihr das so als beschaulich empfunden habt. Du hast schon am Anfang wieder da beschrieben, dass man dort hängt in der Scheune, auf den Dachstöcken, dass man Pulver hortet, Schrottkörner fallen, dass man an Wettsteig schliffnige Klingen. Also, ich habe dann ein bedeutend düsteres Bild gehabt. Jetzt kommt da definitiv die Düsternis, ein schreckliches Verbrechen. Robert, wie hast du das gelesen?
Das Verbrechen, die Rosa, da stirbt die Rosa an einer Hirnhautentzündung. Man begrabt sie, grosse Feierlichkeit, das ist die Tochter vom Richter. Und kurz darauf aber wird das Grab geschändet und der Autor lässt sich also wirklich über mehr als einer, zwei Seiten aus, wie jetzt da die Genitalien rausgeschnitten werden und die Brüste abgehackt und alles Mögliche. Also wird relativ detailreich beschrieben. Und also was natürlich passiert, das Dorf ist in Aufruhr, wer ist das gewesen? Man sucht einen Schuldigen, man klagt jeden an, könnte ja der Täter sein. Und sehr schnell kommt nachher der Vampir von Ruppra, also der Begriff, der wird sehr schnell geprägt und man spricht von dem Vampir, also das hat so... Die Tat ist so eindrücklich, fährt den Leuten so stark ein, also... Und es gibt viel Ängste rum, denke ich.
Ja, es ist etwas total Unmenschliches. So etwas, von so etwas kennt man nichts, das hat man noch nie gehört. So etwas macht kein Mensch. Das muss entweder ein Tier oder ein Monster gewesen sein. Also eigentlich ist das eine monströse Tat, die an Grausamkeit seinesgleichen sucht. Also das ist ein Verbrechen, das von derartiger Perversion ist. Das ist eigentlich jenseits von dem, was sich auch die Leute in dieser offensichtlich nicht ganz heilen Welt überhaupt vorstellen können. Darum der Begriff Vampir, darum muss etwas Übersinnliches an.
Und interessant ist auch noch, wie es aufgenommen wird, dass eigentlich etwas, was ich als recht modern empfunden habe. Hast du das auch so empfunden? Also die, wie da die Serienkiller, oder? Dass das ein mediales Ereignis ist, oder?
Ein mediales Ereignis?
Ja.
Also gut, das hat sich natürlich dann umgesprochen in der Gegend, aber so viel Medien wird es wahrscheinlich zu dieser Zeit noch nicht gegeben haben.
Aber die sind sogar überstehen, oder? Den Überstehen.
Aha, so, ah ja, genau, die, genau, aber, ja, genau. Sicher, es war ja ein dreifacher Mord gewesen, wo da passiert ist. Und interessant ist halt die Dynamik im Buch, wo so die Hetzjagd und Lynchjustiz, wo man dann so ein bisschen anfängt, Leute zu suchen. Und es bleibt ja am Schluss noch offen, ob man den Täter wirklich gefasst hat oder nicht.
Ist das etwas, was nur vor 100 Jahren können
passieren? Das passiert so heute noch. Also das ist ja interessant ist einfach, also das passiert heute auch noch. Es wird halt, ich meine, was man halt 20 Minuten wissen, dass einer umgekommen ist, zum Beispiel, dann liest man halt nicht, dass die Genitalien abgebissen worden sind.
Das und sehr
10 Meter, nein, 10 Meter später rausgespült, das liest man nicht. Das ist klar, das liest man nicht. Ah. Das sieht, die Bilder sieht man auch nicht. Das wird auch, das ist auch richtig so, das wird zensuriert. Das muss man ja nicht alles den Leuten vorwerfen.
Ja, also sorry, ich bin Sex and Crime ist nach wie vor, das ist nach wie vor etwas, was Auflagen in die Kirche schnellen. Und also was das Resultat Österreich, das hat, glaube um die ganze Welt jede Zeitung gebracht. Es gibt einfach Sachen, die in dieser Grausamkeit noch nie so gewesen sind und die darum zum medialen Ereignis
werden. Es wird nicht in dieser Grausamkeit, was er macht, ist ja, er tut oft etwas, es ist ja eine Story, wo passiert ist, er tut das beschreiben.
Ja, wir wissen,
er tut es relativ genau beschreiben und das ist ja heute eigentlich, eben, wenn man das 20 Minuten liest und man liest, dass einer umgekommen ist, dann steht, dass einer umgekommen ist.
20 Minuten sind Agenturmeldungen, logisch sind die, aber wenn ein Blickreporter vor Ort ist, dann macht er sehr wohl das Foto und dann tut er sehr wohl in allen Details beschreiben, was
also mit mir ist schon ich meine, in den Zeitungen gibt es, also eine Zensur, man überlegt sich, ob man so ein Foto, ich meine, es gibt ja so, man kann ja auf dem Internet die Fotos anschauen, mit der Zeitung zum Beispiel nicht finden, es gibt ja so Homepages und so, und was man da sieht, ist weit ab von dem, was man in den Medien kann konsumieren.
Also ich sehe das auch ganz anders. Also ich laufe auf 20 Minuten brutalste Videos kann man anschauen. Ich erinnere mich die ungeheure, brutale Kannibalengeschichte, wo zwei einen Penis vom Enten verspissen haben und dann der Schaumbruch. Im Stern ist es im Haarklein, oder? Ist es ganz genau geschildert, sieht das Detail, jetzt der Hintergrund ausgeleuchtet, also ähnlich wie wir es jetzt im Buch haben. Also ich glaube, da wird das alles
aber uns auch viel, viel mehr ein, als wenn man es in den heutigen Medien so eine Geschichte liest. Also,
eben, aber meine, das ist ja genau der Punkt, wo Boulevardmedien natürlich, wir haben so einen Filter drauf, wenn wir Boulevardmedien lesen. Also wir schauen die Bilder nicht mehr so genau an, wir überlesen auch vieles. Also, und das ist natürlich dann eine Qualität von einem Buch, wo das natürlich irgendwo in eine Geschichte drin ist, wo man wirklich liest und sich vorstellt. Das 20 Minuten mit dieser Thematik würde ich jetzt nie so näher an mich herankommen. Also das ist schon ein Unterschied, oder? Also man ist schon sehr geprägt durch Wüstenbilder heutzutage und kann sehr vieles auch wegstecken, denke ich mir. So.
Ja, also ich weiss nicht, also was man sieht und was man liest, ist eigentlich nicht wüst. Also das ist einfach irgendwie so ein bisschen aufbereitet, dass auch konsumierbar ist. Wüst ist das, aber
das hat mit deinem Empfinden zu tun. Nein. Also sorry, wenn heute in der Zeitung steht, Tochter vom Vater 19 Mal geschwängert und also dann ist einfach, okay, gut, nächste Schlagzeile, aber wenn du das liest und dir überlegst, hallo? Und so Sachen stehen noch und nöcher. Also,
ja, aber immer mit einem Filter.
Ja, aber das heisst doch einfach, du stellst das schon gar nicht mehr erst vor, oder es ist weit weg, ne? Es ist nicht bei uns. Österreich ist schon ein bisschen näher. Das ist schon ein bisschen sehr näher gewesen. Da hat man sich dann viel Gedanken darüber gemacht. Aber hey, wir sind in so einer schnelllebigen, kurzlebigen Zeit, dass uns das gar nicht mehr betrifft. Weil wir das einfach husch, husch und nächste Meldung. Und dort noch Mumbai, 130 Tote, ja, zack, zack.
Wenn man es genau jetzt wissen, dann kommt man die Informationen her, oder? Also die ganze Geschichte mit dem Fritzl. Oder die Folter von den Amerikanern, der Gefängnis, da habe ich gerade kürzlich zwei Stunden schrecklicher Bericht, wo das ganz hart klein aufgefädelt hat und so. Ja, es liegt, die Gesellschaft ist, schreit nach dem Blut von dem Ungeheuer, mit ab langem Dunkel, und dann fährt man jemanden, und zwar der Fabes. Das ist das für einen Typ?
Ja, das ist ein klassisches Bauernopfer, oder? Das ist der erste Beste, und dann ist er erst noch ein bisschen geistig behindert. Das ist ein super Opfer. Der eignet sich hervorragend. Also ich meine, das ist einfach eine mehr, ein, das hätte aber irgendein anderer können sein, alle anderen leichten, geistig behinderten Knechte, die irgendwie mit ihren Kühen schlafen, haben jetzt einfach sich nicht verwütschen lassen, ihn hat es jetzt getüpft.
Also du zweifelst total, was ihr...
Ja, sicher.
Also Schuld Robert, hast du das gelesen? Hast du... er ist ja eben betrieben Sodomie, er hat die Tiere wirklich geplagert. Ist er ein Vampir?
Nein, ich glaube es nicht. Also ich glaube es rein von seiner Motivation her, glaube ich nicht, dass er den Aufwand wirklich das Grab also das prüft ja schon gewisse organisatorische Geschichte, also man müsste erst wissen, wann werden die jungen Frauen begraben, zu welcher Zeit, also wenn sie die gerade frisch begraben, müsste sie zur richtigen Zeit dann ausgraben und dann das traue ich, also weißt du, das ganz organisatorisch und sich über so irgendeinen Plan machen, das traue ich mir schon mal nicht zu. Ich schätze ihn eigentlich relativ so ein bisschen schon als ein bisschen debil ein und darum traue ich ihm eigentlich die Vampir-Schändung eigentlich nicht zu.
Aber ich kann das gleich lesen.
Ja, es geht überhaupt nicht um die Frage, ob es jetzt war oder nicht. Es ist total irrelevant fürs Buch. Der wird ja so schlau sein, also, dass er sich sicher nicht erwischen lässt. Also, vor allem mit diesen Methoden. Heute wäre es ein bisschen anders. Heute hat es wahrscheinlich irgendeine Rasterfahndung mit DNA und so. Aber der wird sich sicher nicht erwischen lassen. Also, ich glaube es kaum. Also, wie in der Vorgang ist. Und die es da eingesackt haben, das ist eigentlich das Gleiche, was die Eva gesagt hat. Das ist schon so. Der Einzäpfte, der Erstbeste, das ist ein bisschen der Blödste. Dorftrottel haben sie da gefangen genommen und ob es jetzt der war, ich glaube es auch eher nicht. Also ich glaube nicht, dass er so aufgrund von dem, was man jetzt gelesen hat, ist wahrscheinlich nicht so, ich weiß halt auch nicht, aber es ist ja gar nicht so wichtig für die Geschichte. Interessant ist mehr so die Dynamik, die sich dann entwickelt und was dann mit
dem... Also er ist nicht einfach unschuldig. Ich meine, er hat ganz klar Dreck am Stecken. Er hat die Tiere geplagt, er hat die Tiere... Und er hat die Frau vergewaltigt. Also das sind Facts, wo klar sind.
Ja, es sind noch viele Frauen vergewaltigen. Also weißt du...
Genug,
das ist
oder?
Ja, sicher, nein, aber es ist logisch, dass er... Ja, es ist auch den Knecht, also...
Also es sind nicht alle Knechte Frauen vergewaltigen?
Nein, schon nicht. Aber es ist nicht die Frage, ob es gewesen oder nicht. Also ich meine... Klar hat er Dreck am Steck, sondern
noch
viele andere auch.
Noch ein bisschen eher
es ist alles schichtspezifisch, oder? Dass gerade ein Knecht, am Schluss verhaftet, ist ja logisch. Logisch könnte es nicht einen in der Mittelschicht oder in der Oberschicht. Ist ja, das tut man sich ja gar nicht vorstellen, dass einer in dieser Schicht, ein Richter oder ein Lehrer oder ein Anwalt oder was auch immer, so etwas könnte, sondern es ist ein Knecht gewesen, oder? Ist ja logisch. Also von dem her, ist es schon, die Chance relativ klein, dass es gewesen ist, wie man den Fokus und wie man Leute gesucht hat. Es muss ein Knecht gewesen sein, es muss einer von der untersten Schicht gewesen sein. Ein anderer kann man sich gar nicht vorstellen, also in dem Denken.
Oder? Also das Thema vom Buch, oder? Wie geht die Gesellschaft mit so einem Verbrechen um? Was für eine Täter sucht das aus, wenn es keine klare Tatbeweise hat? Ist es auch ein Thema von diesem Buch?
Ja klar, also die ganze Aufhetzung von den Leuten gegen den Tatverdächtigen, also man fordert wieder Todesstrafe zurück, in Karawane geht man da von das Gefängnis an und demonstriert, dass man den jetzt allein endlich lynchen. Also mal, da passiert etwas, da brodelt es im Volk hinein, oder? Also, mal.
Er wird dann eingesperrt und dann kommt so ein geheimnisvoller Besuch über eine weiße Dame, wo man am Schluss die Identität bis zum Schluss nicht kennt. Eva, was ist das für ein Besuch?
Ja, das ist eine weitere Psychopathin, die irgendwie... Also es muss anscheinend eine Dame von gehobenem Rang sein, die sich da in schöne weiße Kleider fühlt, die man ein bisschen verschleiert, dass man sie nicht erkennt. Und die verbringt dann Zeit mit dem Gefangenen und man kann davon ausgehen, dass sie da wilde Sex haben miteinander, dass sie das extrem antönt mit dem debilen, vermeintlichen Vampir in der Zelle eingesperrt sein. Und der Bursch, der ist völlig überfordert mit dieser Situation. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Einmal mehr muss er einfach funktionieren und wird von ihm verlangt. Also das ist ganz eine nebulöse, dubiose Figur, die sich irgendwie ab dieser Perversion und dieser Geschichte rund um den Knecht ja, irgendwie aufheizt, aufgeht, aufreizt und irgendwie das ausnimmt.
Also es scheint schon ein Thema sein vom Buch, oder? Die verlogene Gesellschaft, wo einerseits eine ungeheure, latente Gewalt vorhanden ist, der hat dann ein schreckliches Kindheit gehabt, der Fabes, und wie man sich nachher empört, auch ein bisschen aufgeht an der ganzen Geschichte, oder? Wie man nachher nach Blut schreit. gleichzeitig eben nachher, wie Leute aus dem Volk dann dort ihre recht perverse Lust befriedigen. He?
Eben, und er ist ja sehr nicht der Einzige, der sich an Tierchen vergangen hat zu dieser Zeit. Also es ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich so eine sehr gebräuchliche Befriedigungsmethode gewesen für Junggesellen, vielleicht von, was weiß ich, also so wie es der Autor uns beschreibt, wenn wir ihm das abkaufen wollen.
So. Das ist ja nicht der erste Roman, wo das ein Thema ist.
Ja, ich meine, es scheint vielleicht auch sehr beliebt sein unter den Autoren, zeitgenössischen, das Thema. Ich weiß es nicht.
Also immer, wenn es um Dörfer geht, irgendwie um die Jahrhundertwende, die letzten, ist das ein Thema.
Genau, dann werden die Kühle...
Darum eben sind es Kuhschweizer, oder?
Ja, genau.
Ja, es ist sicher auch ein bisschen Klischee da mit dem Knecht, dass sich an der Kuh begeht. Also ich meine, mich interessiert dann die Geilheit von der Oberschicht. Und die wird jetzt auch ein bisschen dargestellt da. Ich finde, die Frau, die da im Gefängnis auftaucht und der Gefängniswärter regelmäßig besticht, ja, da finde ich, da ist ein bisschen, wie soll ich sagen, die Lüsternheit vom Autor durchgebrochen. Ist jetzt für die Geschichte, finde ich, nicht unbedingt zwingend. Ist jetzt für mich eher ein Nebenschauplatz gewesen.
Aber es scheint auch, also es beruht ja auf zwei Begebenheiten, beruht die ganze Geschichte auf Tatsachen. Also es ist nicht nachgeprüft, aber es wird so, eigentlich so verkauft, oder?
Ja, ich glaube, der Mord beruht auf Tatsachen, aber ich glaube, alles andere ist dann vom Autor halt zum Roman verarbeitet worden.
Ja, aber das müssen so. Die Gefängnisakten müssen das einsichtig sein, ob die Frau gekommen ist oder nicht.
Ja, es wird erwähnt, dass ich im Prozess ich das nachher aufgedeckt worden. Gut, wir können es nicht klären, ich weiß auch nicht mit absoluter Sicherheit. Auf jeden Fall wird er zu lebenslänglich verurteilt und kommt aber nach einer guten Führung wieder raus. Nach 12 Jahren ist er als Titel in diesem Ort schon und kommt nachher, taucht in den Ersten Weltkrieg ein, tut sich als Freiwilliger melden und kommt dort um. Das ist nicht das für eine Wendung von dieser Geschichte. Und wird das Helm dann noch begraben, oder?
Also ich denke, ziemlich wegweisend ist ja, dass der Psychiater quasi sich dem Knecht kann und darf annehmen. Also dass der darf zu sich nehmen und dass der nicht im Knast muss schmoren, sondern dass der darf in die psychiatrische Klinik und dort quasi, natürlich einmal mehr Versuchskaninchen als Versuchskaninchen auch missbraucht wird, als wissenschaftliches Objekt, ganz klar, muss anheben. Aber man kann hoffen, dass er dort einigermaßen gut behandelt worden ist. Zumindest man ist ihm dort zumindest mit Interesse und nicht einfach nur mit Abscheu begegnet.
Und ja. Also Psychiatrie um 1900 herum.
Ja, die hat ganz
sicher so
die Methode angewendet, aber der hat immerhin können dort auf dem Feld frei arbeiten und ist dann natürlich angekettet gewesen
Also es klingt recht modern, wie der beurteilt. Also da kommt da immer so ein Hauch vom Mittelalter rein oder von Hexenverbrennungen und so weiter, oder? Und er ist also die ganze Gerichtssprechung, aber auch er, es klingt irgendwie moderner, aufgeschlossener, oder?
Ja, probiert selbst zu seiner, also vielleicht ist eine relativ moderne Einrichtung gewesen. Also der Aufenthalt wird eigentlich relativ knapp beschrieben, also seine erste Zeit verbringt er in einer Gummizelle, aber er hat nachher die Möglichkeit, auf einem Bauernhof zu arbeiten und also so viel Freiraum, dass er sogar flüchten kann. Also ist in dem Sinne nicht so eine wahnsinnig geschlossene Anstalt, von dem her, ja.
Und er wird zum Krieg gesellt.
Ja, das ist die Ironie von der Geschichte, oder?
Wieso lässt der Autor das so enden? Was ist da die Intention?
Ich denke, um irgendwo für den Gefallenen und für das verkorkte Leben von dem Knecht irgendwo dem noch ein bisschen ein Glanzstrahl, ein Heldenglanz, noch ein bisschen als Schluss, als krönender Schluss. Wobei, also ein krönender Schluss ist das nicht, wenn man im Ersten Weltkrieg in diesen Gräben rumgesessen ist und hat müssen da quasi mit 100 Meter Abstand zum Feind sich gegenseitig abknallen. Aber immerhin, er hat noch können als Held von einer Nation.
Es wird Gerechtigkeit hochzuladen für so ein Happy End.
Es ist doch für jeden Paris-Reisenden jetzt eine unglaublich interessante Wende gewesen, dass man sich vorstellt, unter dem Lac de Triomphe ist der Vampir von Oprah begraben. Das ist doch einfach jetzt der Joke vom Autor gewesen, wo sich wahrscheinlich jeder daran gefreut hat. Jetzt egal, das kann man wahrscheinlich nicht tiefer deuten. Sondern das war also, jetzt einfach so weit zuspitzig am Schluss, so dass halt, wie soll ich sagen, das Highlight von dieser Geschichte, dass man jetzt jedes Mal, wenn man um den Triumphbogen herumfährt, also, denkt, dass Beten unter dem Kreuz vom Grab vom unbekannten Soldaten Vampir von Opera.
Also ich tue es schon tief verdeuten, oder? Es geht ja genau darum, die Gesellschaft eben einen verteufelt, einen zu einem Unmenschen erklärt und genau der wird dann von der gleichen Gesellschaft zu einem Held stilisiert, oder? Zeigt doch, wie hohl die Bezeichnungen sind, oder? Und wie die von der Laune von den Menschen abhängig sind, oder? Genau, und das geht doch im Autor noch, und das wird doch wieder
gut, aber dramatisch.
Das ist Kunstgriff,
das noch. Das ist jetzt eine Hypothese von dir,
ja, oder? Aber das ist ein bekanntes Phänomen.
Das ist ein bekanntes Phänomen, dass in der Armee gewisse Leute ganz andere Positionen überkommen als im sozialen oder normalen Alltagsleben. Also, das gibt's immer wieder. Also, das kannst jetzt in die Schweizer Armee schauen und schauen, wer die Vorgesetzte ist und die im Alltagsleben anschauen, wo die dort stehen. Also,
ja, aber der heilige Ernst, der ist einfach, hat etwas ganz in der Logik, oder? Der heilige Ernst, das Aufstilisieren, das, also, im ganzen Totalitarismus oder im Krieg, ist das, oder im Militär, wie nachher die zu aufstilisiert werden, zu makellosen Menschen, oder? Und das ist ja eigentlich hier einfach totale
Witz. Also, die sich freiwillig dazu melden, Kanonenfutter zu werden. Also ich weiß nicht, wie viel heldenhaft man dem jetzt tatsächlich kann unterstellen. Also.
Aber ja, natürlich, eben. Also für uns ist das so. Ja,
das entlarvt die Fremdenlegion ist ein
Auffallwechsel
von allen, wo irgendwie so am Randtag gefallen sind.
Aber ja, den Schauplatz verlassen.
Ja, das ist ja. Also, aber ich finde ein bisschen hypothetisch, was der Autor damit. Für mich ist das ein Schnippchen gewesen. Ein ironischer Schlusspunkt, wo die ganze Geschichte ein bisschen wieder am Schluss ein bisschen heiterer macht. Also nee, ich könnte jetzt. Was du sagst, ist jetzt hypothetisch von dir.
Nein, aber es passt in die ganze Konzeption von diesem Buch. Hypothetische Schnäppli.
Er hat nein, aber wieso das heißt immer,
der Schesse ist doch überhaupt nicht der Typ, der nachher noch so ein Mensch.
Ja, so gut kennen wir ihn nicht, aber das ist ja.
Noch so ein bisschen Rokoko-mässig, noch so ein Engeli, Set Engeli an
das
Ende
her. Ich glaube nicht, dass er so moralinsauer ist, wie du jetzt darstellst, dass er am Schluss gleich noch irgendwie...
Nein, ist nicht moralinsauer. Es geht ja genau um das und den Mechanismus, und das ist für mich top aktuell. Der Mechanismus, wo einfach wir uns, unsere Teufel und Götter schaffen, oder? In den Medien, oder? Du kannst täglich lesen, oder? Die Götter, die Sportgötter, die Fußballgötter, die Raserteufel, die Raubteufel, die Drogenteufel, oder? Und das ist der Mechanismus, oder? Und der Mechanismus, da haben wir ein Ungeheuer und eine Sehnsucht und ein Bedürfnis und eine Geilheit, oder? Und das geht bei mir im Buch, oder?
Das ist wie die Erfolgreichen werden gelobt, also die Finanzgötter und Bankgeheimnisse sind die tollsten Hechte gewesen und jetzt sind sie einfach die Prügelknaben von der Nation, ist völlig klar. Also häufig funktioniert es so der andere Weg um, dass man jemanden zuerst in den Himmel verlobt und dann grausam wieder absagen. Also,
das ist
eine Mini-Medien-Erfahrung. Nein, ja.
Eben, das ist auch eine Freude. Puri ist auch eine Freude, wo man... Eben, mag es ja den Leuten nicht so gönnen, wenn sie gut sind, oder?
Also. Weil einfach der Erste, der den Shooting-Star erkannt hat, und darum wird jetzt mal einfach irgendwie jeder, der irgendwie halbwegs etwas zu Weg bringt, gelobt. Also, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, was weiss nicht, gerade in der sauren Gurkenzeit wird man plötzlich zum Medienstar und ein halbes Jahr später wird man zur Verantwortung gezogen und noch für Sachen, die wir überhaupt gar nicht dafür haben. Ich wollte niemanden in Schutz nehmen, aber also es ist immer eine wackelige Position, sowohl am Zenit wie auch am Boden unten.
So, das Mikrofon glühen, es ist sehr emotional geworden. Auch ich, wo ich heute die Sendung leite, habe jetzt meine vermittelnde Funktion fast überlassen. Also ein gutes Zeichen, denke ich mir. Ein kurzer Schlussrund zu diesem Buch. Wem tut ihr das Buch empfehlen? Alain?
Ich kann es eigentlich jedem und jeder in den höchsten Tönen empfehlen, das ist klar. Könnt und kauft es. Und ich würde mir sicher jetzt auch noch ein anderes Buch kaufen vom Schesse, wo so viel ist nicht übersetzt worden. aber es macht sicher Lust und weckt Interesse auf den Autor jetzt ein bisschen besser kennenzulernen.
Du lest es als Herz, du lest es unter den Weihnachtsbaum. Eva?
Ja, ich tue es ein bisschen weit hinten in das Büchergestell und obwohl es einen schönen Einband hat, ich gebe es ja zu, aber sorry, von mir kommt das Buch niemand über.
Gut, du verbannst es, du gibst ihm die Route. Robert?
Ja, für all die, die sich ein Ferienhäuschen im Jura kaufen und so am Kaminfeuer in so einem wirklich dunklen Tal und sich ein bisschen gruseln wollen, ist das durchaus richtig, also für den Alltagsgebrauch eigentlich nicht so zu empfehlen.
Gut, und ich habe den passenden Song zu diesem Buch, Dead Bodies von der ER. Zurück im Orbit, wir vier von der Leseohren stehen auf Literatur. Heute geht es um Literatur, Teil 2. Und zwar stellen wir euch jetzt ein paar von unseren Leselieblingen vor. Ein paar Bücher, die man unter einen Tannenbaum legen kann oder wo man unter einer warmen Decke kann lesen kann. Übrigens, der Song vorhin, der ist nicht der Basis von der ER, sondern Knives Out. Passt ja auch gut zu unserem letzten Buch, Der Vampir von Europa. Ja, alle, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, was ich meiner Grossmutter soll schenken. Könnte dein Buch etwas sein für meine Grossmutter?
Ich weiß nicht, wie meine Grossmutter Geschichte interessiert ist. Aber kannst du mal probieren, oder? Meine Empfehlung heisst Die Erschießung des Landesverräter Ernst S. Der Autor ist der Schweizer Historiker, Schriftsteller und Journalist Niklas Meyerberg, der 1993 im Alter von 53 Jahren gestorben ist. Aus meiner Sicht ist es höchste Zeit, dass man den Meyerberg, meinen ganz persönlichen Lieblingsautor in der Schweiz, ein paar Sendeminuten gönnen. Die Geschichte vom Landesverräter Ernst S. ist das erste Mal 1975 im Buchform erschienen. Der Meyerberg dokumentiert Geschichte vom Ernst S., wo die Militärjustiz wegen Landesverrat zum Tod verurteilt und am 9. November 1942 im Wäldli bei Jonschwil im Kanton St. Gallen von einem Detachement von der Schweizer Armee hingerichtet worden ist. Wer ist der Ernst S. und was hat er verbrochen? Aufgewachsen im ärmlichen Sittertobel in St. Gallen als Sohn von einem alkoholkranken Fabrikarbeiter und einer früh verstorbenen Mutter, kommt der Ernst S. bald schon früh auf Abwege. Nach der Schule jobbt er als Hilfsarbeiter in einer Färberei für 25 Rappen pro Stunde. Doch lang klappt es mit dem Willen zum geregelten Leben nicht. Er kündet seinen Job und landet auf der Gasse. Was folgt, ist Vormundschaft, Erziehungsanstalt und Arbeitslager. Doch Disziplinierung schlägt fehl, der Ernst S. lässt sich nicht formen. Als er aufgrund von einem Schändigungsversuch an einem 16-jährigen Mädchen vom Bezirksgericht verurteilt wird, befindet er sich schon am mystischsten Rand der Gesellschaft. Als er nichts mehr zu verlieren hat, kommt er in die Fänge von einem deutschen Agent. Aus Geldnot gibt er ihm für ein paar hundert Franken ein paar ungenaue Skizzen von einer Artilleriestellung am Wallensee. Zudem übergibt er ihm 5 Granaten, die er vom unbewachten Militärdepot mitlaufen lassen hat. Auch das Gutachten von einem Psychiater, der beim Ernst S. einen psychopathischen Charakter und eine neurotische Unberechenbarkeit diagnostiziert, rettet ihn nicht vor militärrichterlicher Verurteilung, die seinem jungen, aber doch ziemlich misslungenen Leben ein Ende setzt. Geschichte vom Leben und Tod vom Ernst S. Nein, sorry, Geschichte vom Leben und Tod vom ersten von insgesamt 17 Landesverräter, der im Zweiten Weltkrieg hingerichtet worden ist, hat in den 70er Jahren einen grossen Skandal verursacht. Die Reportage von Niklaus Meyerberg ist am Anfang gestanden von einer kritischen Geschichtsschreibung über die Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Selbst die NZZ, nicht gerade freundschaftlich mit dem Meyerberg verbunden, schreibt im Jahr 2002 rückblickend über das Buch: Diese Geschichtsschreibung von unten passt schlecht zum gängigen Bild der Schweiz von 1945 mit ihren flatternden Fahnen, sonnenumspielten Stahlhelmen und gastfreundlichen Chalets. Schlimmer noch, indem Meyerberg die Verhältnismäßigkeit des Todesurteils anzweifelt und zu bedenken gab, ob es nicht gravierende Fälle von Landesverrat gegeben habe, überschritt er den Kanon der 1975 zulässigen Fragestellungen. Aus der Sicht von Meyerberg ist es klar, dass am Ernst S. ein Exempel statuiert worden ist, um den Widerstandswillen der Behörden gegen Nazi-Deutschland zu demonstrieren. Während der Ernst S. aus Trottelhaftigkeit, Naivität und Abhängigkeit ein paar Granaten geschmuggelt hat, hat man den Waffenfabrikant Bürle, der 80 Tonnen von Kriegsmaterial von Oerlikon über die Grenze ins Dritte Reich geschickt hat, unbehelligt lassen. Interessant ist der Anhang im Buch, wo der Meyerberg schildert, wie die offizielle Schweiz von Beginn an seine Recherchen behindert und Archivmaterial gesperrt hat. Der Meyerberg hat dann gleich noch ein paar unorthodoxe Umwege gefunden, um an zeitgeschichtliches Aktenmaterial in Bern anzukommen. Die Erschießung des Landesverräters Ernst S., erschienen im Limmat Verlag, ist ein mitreißendes und eindrückliches Dokument, das als Pflichtliteratur in keinem Büchergestell von einem an Schweizer Geschichte interessierten Leser oder Leserin fehlen darf. Etwas für dich, Simon, oder?
Ja, also ich habe total gelostet. Ich werde natürlich das Buch direkt ausreißen nach der Sendung. Und wenn du es nicht hergibst, werde ich rohe Gewalt anwenden. Eva, ein Thermos kann ein Tee, eine warme Decke und ein gutes Buch. Welches?
Ja, das ist etwas, was ich da habe. Das ist auch wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch wie die Geschichtslektion von Malle. Das Buch heisst «Das Wetter von 15 Jahren» und ist von Wolf Haas. Man muss dazu sagen, der Wolf Haas ist ein österreichischer Krimi-Autor. Und bei diesem Buch handelt es sich jetzt aber nicht um einen Krimi. Es ist ganz unorthodox. Es kommt eigentlich ist es ein Dialog. Und zwar ist es ein Dialog zwischen dem Wolf Haas, wo im Gespräch ist mit einer Person, genannt Literaturbeilage. Es stellt sich dann im Verlauf vom Lesen von dem Text aus, dass das wahrscheinlich, also mit grosser Wahrscheinlichkeit, eine deutsche Frau ist, eine Literaturkritikerin, die über 5 Tage ein Interview führt mit dem Autor über einen Roman. Und während die beiden miteinander reden, entwickelt sich erstens ein Gespräch über den Roman, aber natürlich, da wir alle den Roman ja noch nicht kennen, entwickelt sich dann auch die Geschichte von dem Roman. Die ist eigentlich so ein bisschen Hollywood-mäßig banal, aber sehr schön und wird wahnsinnig spannend aufgepostet. Man denkt dann, oh Mann, kommen wir doch mal zum Punkt. Also was ist jetzt mit dem Typ passiert und wie ist es gegangen? Man ist also, ich habe noch selten ein Interview mit einem Autor so interessiert verfolgt wie das fiktive Interview da. Es gibt aber auch es ist eine hübsche Hintergrundgeschichte. Und man muss sagen, also es ist einerseits der Roman, der fiktive, den es gar nicht gibt, wo sich da entwickelt, plus eben, wie ich gesagt habe, das Verhältnis zwischen dem Autor Wolf Haas und der Literaturbeilage, also die Interviewerin. Und währenddem sie sich da über irgendwie 220 Seiten schön sitzen und mehr oder weniger höflich miteinander umgeht, wird es so gegen den Schluss immer vertrauter. Man wechselt dann so auf den letzten paar Seiten ins Du. Und am Schluss vom Buch ist dann Tonband abgestellt. Da fehlt dann wie so, was denn da zwischen dem Autor, dem fiktiven Autor Wolf Haas und der Literaturbeilage noch weitergeht. Das klingt jetzt ein bisschen verworren. Aber es lohnt sich auf alle Fälle, das Buch aufzuschlagen. Und es geht also keine 5 Sätze und man ist drin, wo es nicht mehr weglegen. Garantiert.
Novemberdepressionen grasieren. Ist dein Buch ein Gegengift, Robert?
Das ist ganz bestimmt ein Gegengift. Ich habe ein sehr süffiges Buch ausgewählt. Und zwar geht es um Radio. Also alle Radioliebhaber ist ein Must, um das Buch haben. Geschrieben ist das Buch von Tom Lear, Radio Nights heisst es, und es spannt so die ganze Radiogeschichte, Privatradiogeschichte auf in Deutschland von den späten 60er Jahren bis in die 90er Jahre. Das ganze Buch ist geknüpft an Radiomoderator, den Donald Kunze, wo eigentlich glaube schon seit von Kindsbein an weiss, dass er will Radiomoderator werden und er hat auch eine super Stimme und das ist quasi sein grosser Traum und wir verfolgen dann eigentlich dabei, wie er zum Radio kommt, wie er anfängt Radio machen, bei seinen ersten Liebesgeschichten, seinen ersten Job im Plattenladen, wo er junge Girls einkleidet und ihnen immer muss sagen, dass sie gut aussehen. Es ist ein bisschen Popliteratur, aber von der guten Art und Weise. es hat sehr viel emotionale Geschichte. Also man ist voll mit dem Autor Feuer und Flamme für sein Radio, wo nicht immer ganz klappt, wo manchmal auch er wird von seinem Chef verarscht und muss wieder ein neues Radio aufbauen, hin und her, und muss dann wieder nach Amerika reisen und irgendeinen Musikredakteur suchen. Also, es gibt verschiedenste Geschichten in diesem Buch. Sehr spannend, sehr emotionell hinreissend, würde ich sagen.
Gut, dann fangen wir mein Buch ist ein richtiges Lebenselixier, ein Pulsnärmer und ein perlt so der Kehl wie einen guten reifen Wein. Und zwar ist das Buch «Da geht ein Mensch» von Alexander Granach. Der Alexander Granach ist eine Autobiografie. Der Alexander Granach war ein Schauspieler, der von 1890 bis 1945 gelebt hat. Und er beschreibt in dieser Autobiografie «Da geht ein Mensch», beschreibt seine Kindheit und seinen Weg, wie er Schauspieler geworden. Und es ist ein Buch voller Tragik, voller Komik, voller Witz, Tiefsinn und vor allem auch eine unbändige Kraft und so etwas dreht von seiner Neugier und seinem Lebenswillen. Er ist ein Jude, er ist ein zwölftes Kind von einer jüdischen Familie, wacht auf in Galizien dann um die letzte Jahrhundertwende im Österreich-Ungarischen Reich, in einer ganzen spannenden Gegend, wo Ukrainer, Polen, Juden, Tschechen, Ungarn zusammenleben, wo die Kulturen aufeinander prallen, zum Teil in Frieden leben, aber zum Teil im Konflikt. Eine Region, wo in den letzten 100 Jahren auch ein Ort ist, wo ungeheuer ein tragisches Schicksal hatte, oder denken wir mal den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg. Und er beschreibt jetzt seine Jugend, seinen liebevollen Vater, die Schicksalsschläge, die schönen Seiten, und es ist einfach grossartig, und es ist, was mich auch sehr fasziniert hat, ist, wie früh sie auf den eigenen Beinen gestanden sind. Also, das ist mit 11 reist er das erste Mal von daheim aus, mit 13 steht er voll auf den eigenen Beinen, tut als Bäckerschafter, an verschiedenen Orten verdingen, kommt der ganze krummgewachsene Bein über von einer schweren Arbeit, trinkt Alkohol, erlebt seine erste Liebe, wohnt eine Zeit bei der Prostituierten und ist im 14. sieht er eine Schauspieltruppe und dort entdeckt er den Sinn vom Leben und etwas, was er nicht mehr loslässt, und er weiss, er will Schauspieler werden. Und er verfolgt das Ziel einfach geradlinig, aber es ist natürlich ein steiniger Weg, wo er am Schluss in Berlin landet und den Schauspielkurs nimmt und schlussendlich bei Max Reinhardt in diese Truppe engagiert wird. Und nachher aber nachdem er eine verheißungsvolle Karriere anfängt, in den Ersten Weltkrieg kommt. Es ist ein herrliches Buch. Leset das Buch auch. Wenn ihr es gelesen habt, setzen wir uns hin und schwelgen in diesen Seiten. Ja, hat jemand noch etwas zu einem von diesen Büchern wollen anmerken? Ich denke, mir ist es Zeit für ein weiteres Stück, bevor wir uns verabschieden. Oder gut, wir können es jetzt auch gleich jetzt machen. Das war die Sendung, eine intensive Sendung. 5 Bücher in einer Sendung, ein absolutes Novum. Wir lesen Ohren, das heisst der Alain, der Eva, der Robert und ich, der Simon, die hören dir wieder, fast noch in einem Monat. Auf Wiedersehen.